Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Nur weil nicht alles schlecht ist, ist es nicht gleich sinnvoll.
Ein Abkassieren der Mineralölkonzerne, das ist die Diskussion, die im Moment in der Öffentlichkeit geführt wird. Und offensichtlich ist das nicht der Fall.
Gut, die Abhängigkeit vom russischen Öl, die will man natürlich lieber schneller als langsamer haben. Also da 3 Monate Atempause zu machen, ist vielleicht nicht so intelligent.
Ich finde schon auch, dass die Hysterie in der Diskussion völlig überzogen ist.
Ich bin da hysterischer als du, Lars.
Das ist mir schon aufgefallen, ja.
Wie üblich der kurze Einblick zur Einstimmung, wobei es nicht nur ums Tanken, sondern dann auch noch um Zinsen gehen wird. Aber zunächst mal herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin, und wieder zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und aus Freiburg Lars Feld. Hallo.
Ja, einen wunderschönen guten Tag, verehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Justus. Es ist wieder soweit, dass wir uns heute über die aktuellen wirtschaftspolitischen Themen austauschen. Und es gibt ja viel zu diskutieren, oder, Justus?
Ja, Lars, völlig richtig. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo, liebe Frau Müller. Es ist wirklich einiges los und dann können wir eigentlich gleich loslegen, Lars, so viel, wie es zu besprechen gibt.
Ja, genau. Da ist ja mein Lieblingsthema schon wieder auf dem Tisch. Den allseits geliebten Tankrabatt. Das liebste Kind der Deutschen ist doch das Auto und die Tankstelle.
Das ist völlig richtig. Da gibt es ja eine seit Wochen anhaltende Diskussion, die jetzt nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat. Auch weil Robert Habeck ja Änderungen im Kartellrecht vorgeschlagen hat, die ausgelöst worden sind, würde ich mal sagen, durch die Diskussion um den Tankrabatt. Und die Meinungen sind sehr unterschiedlich, nicht? Wie viel ist da eigentlich durchgereicht worden? Woran liegt das, dass nicht alles möglicherweise durchgereicht wird von dem Tankrabatt? Oder die genauere Bezeichnung wäre ja eigentlich Steuersenkung. Also es ist ja kein echter Tankrabatt. Und die Kernfrage, die sich viele da stellen, ist, funktioniert der Wettbewerb eigentlich im Mineralölsektor als Ganzes oder hakt es da irgendwo im Wettbewerb?
Fangen wir doch mal bei der Diskussion um die Frage an, wie viel wirklich an den Tankstellen ankommt. Da gibt es gefühlte Wahrheiten und erste handfeste Zahlen. Was liegt Ihnen denn nach diesen ersten knapp 3 Wochen des Tankrabatts vor?
Ja, zunächst mal, glaube ich, Frau Müller, ist nochmal wichtig, ein bisschen klar zu machen, um was es dabei geht. Justus deutet das ja schon an. Da wird über den Tankrabatt geredet, weil er ursprünglich so in die Diskussion gekommen ist. Und es ist eine temporäre Steuersenkung. Ich kann vielleicht nochmal ausräumen, dass das nicht mein Vorschlag ist, ja. Also ganz klar nicht. Aber ich finde schon auch, dass die Hysterie in der Diskussion völlig überzogen ist. In vielerlei Hinsicht. Also einerseits merkt man schon sehr deutlich, dass es hier darum geht, Politik zu machen und einen Koalitionspartner kleiner zu halten. In welcher Hoffnung auch immer, ob das nun die Hoffnung auf die nächste Bundestagswahl ist oder was es sein soll in der weiteren Diskussion. Man sieht ja schon, dass das Gerangel zwischen den Koalitionären in unterschiedlicher Hinsicht stattfindet, beispielsweise auch beim Bundeshaushalt. Es ist im Unterschied zum ursprünglichen Vorschlag eben kein Rabatt, der wie in Frankreich an der Tankstelle ausgezahlt wird. Zweitens, es ist auch durch den europäischen Kontext beeinflusst. Es ist nicht so, dass diese Idee so aufgekommen wäre, als wenn sich das jemand im stillen Kämmerlein ausgedacht hätte, sondern es ist eine europäische Initiative, die zwischen den Finanzministern im ECOFIN besprochen worden ist. Und insofern wollte Deutschland offensichtlich auch eine gewisse Unterstützung für das französische Ziel, vor der Präsidentschaftswahl eine Reduktion der Benzinpreise zu erreichen, ein bisschen stützen. Und dann höre ich immer wieder, und ich weiß, dass Justus, wir da nicht einer Meinung sind, natürlich setzt das falsche Anreize im Hinblick darauf, dass sowieso Energie einzusparen ist, also auch im Hinblick auf die Öllieferungen, die aus Russland kommen, eine entsprechende Einsparung kommen muss. Und mir ist auch ganz bewusst, dass wir im Hinblick auf den Klimawandel die richtigen Anreize setzen müssen. Aber bitteschön.
Lars, da sind wir doch dann gar nicht
3 Monate
anderer Meinung. Der gleichen Meinung bin ich auch.
Ja, aber warte mal. Der Punkt, wo wir jetzt sind, da sind wir anderer Meinung. Nämlich, oder wahrscheinlich, weil 3 Monate Steuersenkung, obwohl die Preise ja, wie wir jetzt sehen, hoch bleiben. Was soll das in irgendeiner Form im Hinblick auf den Klimawandel ändern? Null. Ja? Und genauso muss man sagen, die Anreize bleiben intakt für die Verbraucherinnen und Verbraucher, Energie einzusparen. Es wird ja insgesamt nicht billiger. Und letztlich, egal wie rational Erwartungen sind, jeder muss sich darauf einstellen, dass die Energiepreise insgesamt im Laufe dieses Jahres noch deutlich höher gehen. Und da sehe ich jetzt nicht, dass dieser sogenannte Tankrabatt, also diese temporäre Steuersenkung, viel ändert.
Also du hast ja recht insofern, das wird das Weltklima nicht ändern, Lars, aber...
Ja, das ist ja richtig.
Nur weil nicht alles schlecht ist, ist es nicht gleich sinnvoll.
Das ist ja richtig. Ja. Nur, um es nochmal ein bisschen einzuordnen, ja, also bei aller Hysterie, die da diskutiert wird auf Twitter und sonst wo, es ist einfach eine überzogene Diskussion. Und es ist nicht richtig in der Hinsicht, dass man sich fragen muss, was will man eigentlich damit erreichen? Eine Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher kann man ja auch anders schaffen und vielleicht zielgenauer erreichen. Und da sind wir wahrscheinlich wieder einer Meinung, dass ich das genauso sehe wie du, dass man das zielgenauer kriegen kann. Und insofern ist es eine relativ teure Maßnahme. Aber auf der anderen Seite sehe ich jetzt nicht diese vorgeblichen Anreizprobleme so dominant, dass man so draufhauen müsste, wie es getan wird. Und damit sind wir dann nachher bei der Frage, was wird da weitergegeben und was nicht.
Ja, also ich halte die Maßnahme ordnungspolitisch, muss ich sagen, für völlig verfehlt. Tatsächlich, ja. Also selbst wenn man sagt, der klimaschädigende Effekt ist überschaubar, bin ich ja bei dir. Natürlich wird die Erderwärmung jetzt nicht wegen des Tankrabatts befeuert. Gut, die Abhängigkeit vom russischen Öl, die will man natürlich lieber schneller als langsamer haben. Also da 3 Monate Atempause zu machen, ist vielleicht nicht so intelligent. Das mag ja richtig sein, dass da ein bisschen sehr hysterisch diskutiert wird, aber es ist einfach auch wirklich keine gute Idee. Du hast es ja selber gesagt, also wenn man den Verbrauchern helfen will, dann ist es ja eigentlich sinnvoll, insbesondere denen zu helfen, die besonders hilfsbedürftig sind. Die Gruppe der Autofahrer und die Gruppe der Hilfsbedürftigen, da gibt es natürlich Überschneidungen, ja, aber die dürften überschaubar sein. Und von daher ist das auch sozialpolitisch eine ganz komische Maßnahme. Ich bin da hysterischer als du, Lars.
Das ist mir schon aufgefallen, ja.
Allerdings, jetzt ist die Diskussion ja weitergezogen. Es geht gar nicht mehr so sehr darum, ist das eigentlich prinzipiell sinnvoll oder nicht. Sondern jetzt geht es darum, wer behält das Geld eigentlich? Behalten das die Mineralölkonzerne in irgendeiner Form? Und wer bei denen behält das dann? Oder kommt es doch den Verbrauchern zugute? Und da war ja, nachdem das Bundeskartellamt in der vergangenen Woche darauf hingewiesen hatte, dass der Tankrabatt zwar zunächst vollkommen durchgereicht worden wäre, aber danach die Preise auch wieder angezogen hätten, ist ja dann eine Studie des IFO-Instituts erschienen unter Federführung von Clemens Fuest und anderen, in der sie gezeigt haben, dass auch in anderen Ländern nach dem 1.6. der Preis gestiegen ist. Das also gar kein isoliertes Phänomen ist, was nur in Deutschland zu beobachten wäre. Und wenn man dann das ist ja der Goldstandard der ökonomischen Evaluation, diese sogenannte Differenzen in Differenzenanalyse macht, und sagt, eigentlich haben sich die Preisunterschiede zwischen Deutschland und Frankreich verändert vor und nach dem Tankrabatt, dann sieht man, naja, die haben sich fast genau um diesen Betrag von 30 Cent verändert, sagen die vom IFO. Also ein bisschen haben sie schon einbehalten, die Mineralölkonzerne, aber doch wohl eher den kleineren Zahlen. Bei Diesel sogar, so sagt das IFO, so gut wie gar nichts. Die IFO-Studie geht bis zum 9. Juni. Man kann sicherlich da nochmal einen längeren Zeitraum betrachten in der Zukunft. Aber erstmal suggeriert die IFO-Studie, dass doch zwar nicht alles durchgereicht worden ist, aber ziemlich viel. Ich selbst habe mir auch mal den Spaß gemacht und habe mir einfach mal, also längst nicht so gut wie das IFO, sondern viel handgestrickter einfach angeguckt, wie haben sich denn vom 30. Mai bis 6.6. die Nachsteuerpreise für Benzin in Deutschland entwickelt. Und dann sieht man, dass die ungefähr um über 10% gesunken sind. Und in Österreich sind sie in der gleichen Zeit über 10% gestiegen. Das ist eigentlich eine positive Nachricht, auch für den Wettbewerb. Und wenn dann doch was einbehalten worden ist, würde ich sagen, ist das jetzt auch nicht total überraschend. Ja, weil letztendlich haben wir auf der Raffinerieebene, wir haben 12 Kraftstoffraffinerien in Deutschland, die auch noch nicht alle in 12 unterschiedlichen Händen sind, sondern teilweise auch noch in gleicher Hand sind. Und unter denen es wiederum Verflechtungen gibt, auch eine oligopolistische Marktstruktur, und dass in Oligopolen häufig nicht alle Kostensenkungen hundertprozentig durchgesetzt werden. Das ist jetzt also nicht so, dass man sagt, Mann, das haut mich ja aus den Schuhen, das hätte ich ja nie erwarten können. Ja,
Nein, es ist eigentlich überraschender, dass die IFO-Studie eine Bandbreite von 85 bis 100% angibt. Das ist relativ viel für das, was wir an Oligopolstrukturen in diesem Markt sehen. Also bei den Mineralölkonzernen haben wir schon eine Oligopolstruktur, bei den Raffinerien haben wir eine Oligopolstruktur. Und wenn dann so viel weitergegeben wird, das ist schon erstaunlich.
Da werden sicherlich noch mehr Studien kommen. Und dann kann man fundierte Entscheidungen treffen. Das war das, was mich in der Diskussion jetzt in der vergangenen Woche so doch ein bisschen gestört hat, dass man schon mit allen möglichen Therapievorschlägen um die Ecke kam und kannte die Diagnose noch nicht so richtig. Würde mich beim Arzt ziemlich skeptisch machen, wenn er sagt, ich habe schon mal eine Therapie für Sie. Woran Sie erkrankt sind, weiß ich noch nicht. Also von daher wäre ich auch ganz dankbar, wenn in der Politik sozusagen man sich doch erstmal ein bisschen die Faktenlage genauer anguckt und dann sagt, wo hakt's, wo krankt's und was können wir noch besser machen.
Ja, aber das deutet trotzdem jetzt darauf hin, wenn wir die ersten Studien haben, die dann doch kausale Effekte identifizieren können, was ja ansonsten alles andere als einfach ist und das schon so zeitnah, dass es gar nicht so einfach wird bei der Prüfung, die jetzt von Seiten des Kartellamts durchgeführt wird, den Anbietern nachzuweisen, dass sie aufgrund der Wettbewerbsbeziehungen, die es im Markt gibt, die Preise so setzen, dass sie abkassieren. Ja, wie das so schön heißt, das ist ein Abkassieren der Mineralölkonzerne. Das ist die Diskussion, die im Moment in der Öffentlichkeit geführt wird. Und offensichtlich ist das nicht der Fall.
Nach meiner Einschätzung und auch meiner eigenen Analyse bisher, das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, des Tankstellenmarkts, herrscht auf den meisten regionalen Tankstellenmärkten ohnehin intensiver Wettbewerb. In ländlichen Bereichen ist es vielleicht weniger ausgeprägt, aber in urbanen Bereichen ist er sehr ausgeprägt, der Wettbewerb zwischen den Straßentankstellen. Und viele glauben, weil die Tankstellen die Preise so häufig ändern, ja tatsächlich 20 Mal am Tag ungefähr, wäre das ein Zeichen für fehlende Wettbewerb. Und das ist einfach eine falsche Interpretation. Das ist eigentlich eher so, diese häufigen Preisänderungen sind eher ein Zeichen für Wettbewerb als für fehlende Wettbewerb. Und man kann das sehr gut sich veranschaulichen, wenn man mal die Preissetzungsmuster an den Autobahntankstellen mit denen an den Straßentankstellen vergleicht. Das Bundeskartellamt unterscheidet da und sagt, die Autobahntankstellen bilden separaten Markt, die stehen nicht wirklich im Wettbewerb mit den Straßentankstellen. Kann man auch noch streiten, gibt auch Autohöfe und so weiter. Aber was man tatsächlich beobachten kann, an den Autobahntankstellen werden die Preise viel seltener geändert. Ja, natürlich, weil die viel weniger Wettbewerb haben. Die müssen ja nicht dauernd reagieren. Da gibt es auch keine freien Tankstellen in 5 Kilometer Entfernung normalerweise. Was eher dafür dann wohl sprechen sollte, dass seltene Preisänderungen ein Indikator für schwächer ausgeprägten Wettbewerb sind. Und jetzt mag man sich dran stören und sagen, das nervt mich, diese dauernden Preissenkungen oder Änderungen. Das kann ich auch verstehen, aber das ist nicht gleichzusetzen damit, dass es eben keinen Wettbewerb gibt zwischen den Tankstellen. Wenn überhaupt, bin ich überzeugt, ist das Wettbewerbsproblem zwischen den Raffinerien. Weil da haben wir noch eine ganz andere Konzentration in dem Markt.
Naja, aber Justus, jetzt gibt es doch auf der anderen Seite, du sagst das so schön, die Diagnose ist nicht so klar und die Therapien sind schon ausgepackt. Es gibt den Vorstoß des Bundeswirtschaftsministers, doch in die Richtung zu gehen, das Kartellrecht zu ändern und noch mehr Klauen und Zähne hinzuzufügen. Und jetzt hast du zu Protokoll gegeben, wenn ich das richtig gelesen habe, dass du das unterstützt, also ein Zerschlagungsinstrument haben möchtest. Aber er hat ja noch ein paar andere Punkte in diesem Vorschlag drin. Kannst du uns nochmal da helfen?
Was viele, glaube ich, nicht so auf dem Radar haben, im Grunde genommen hat Robert Habeck da in den Schubladen des Wirtschaftsministeriums offenbar ganz unten irgendwie noch alte Dokumente von Rainer Brüderle gefunden. Und Rainer Brüderle hatte damals schon den Vorschlag gemacht, man sollte als Ultima Ratio auch die Entflechtung von Unternehmen in Betracht ziehen, wenn man Wettbewerbsprobleme nicht anders lösen kann, auf Märkten. Damals hat er sich nicht durchsetzen können, hatte auch selbst in der FDP nicht besonders große Unterstützung dafür und bei den anderen Parteien schon mal gar nicht, ganz zu schweigen von der Industrie, die es auch nicht so gut fand. Aber die Debatte geht seitdem immer weiter. Jetzt in den jüngeren Jahren wurde sie eher im Kontext der sogenannten GAFA, Google, Amazon, Facebook und so weiter diskutiert. Wir hatten die vor 15 Jahren im Bereich der Energieerzeugung und haben über einen gewissen Umweg eigentlich eine Entflechtung vorgenommen. Ja, wir haben damals E.ON in so einem Missbrauchsverfahren abgerungen, Erzeugungskapazitäten und das Netz zu verkaufen. Das heißt also, diese Idee, dass als Ultima Ratio, wenn gar nichts mehr hilft, wenn eine Entflechtung vornehmen, die ist nicht ganz neu. Bei den Energiekonzernen haben wir es dann jenseits des Kartellrechts ohnehin gemacht, dass wir gesagt haben, ihr müsst die Netze verkaufen. Die dürfen nicht mehr zusammen mit der Erzeugung betrieben werden. Und bei der Bahn bin ich seit jeher ein Befürworter der Entflechtung von Verkehr und Betrieb. Also denke auch mal, wenn sie es wirklich ernst meinen könnte, der Bund doch mit gutem Beispiel vorangehen und auch ohne Kartellrecht eine Entflechtung vornehmen der eigenen Unternehmen. Aber von daher dieses Instrument, das ist natürlich klar, dass da man darf nicht sagen, so wir ziehen jetzt durch die Lande im Rasenmäher und entflechten hier und da alles Mögliche. Es muss schon klar an Kriterien gebunden sein, aber dieser Vorschlag, den damals das Wirtschaftsministerium 2010 vorgelegt hat, ich glaube, das war schon ein recht guter Referentenentwurf. Damals hatte ich ja noch die Freude, Vorsitzender der Monopolkommission zu sein. Wir waren einige der wenigen, die das auch sehr positiv kommentiert haben. Das, glaube ich, ist vernünftig als Ultima Ratio, das zu halten. Und letztendlich ist das Kartellamt oder die Kartellbehörden, auch die Kommission, durchaus geübt darin, weil im Rahmen der Fusionskontrolle findet das immer wieder statt. Das ist ja eigentlich auch ein sehr tiefer Eingriff in Eigentumsrechte, darf man sich ja nichts vormachen. Das sind auch Unternehmen, die haben sich nicht zu Schulden kommen lassen und die dürfen plötzlich ihr Unternehmen nicht mehr verkaufen, an wen sie wollen. Ja, wird gesagt, nee, an den und den und den darfst du es nicht verkaufen, du musst dann jemand anders verkaufen, obwohl in der Vergangenheit die keinen Missbrauch von irgendwas betrieben haben. Ja, und da sagen wir, das ist aber okay, weil die Gefahren, die sonst entstehen, zu groß sind und wir kriegen das dann später nicht mehr kontrolliert. Und jetzt ist diese Entflechtungsidee natürlich einen Schritt weiter, dass man sagt, naja, wenn wir in der Situation drin sind, wo wir einfach den Wettbewerb ansonsten nicht mehr in den Markt reintreiben können, und das müssen gar nicht die Mineralölunternehmen sein, also wie gesagt, ich glaube, die Bahn wäre auch ein Kandidat, dann ist es doch vielleicht hilfreich, sozusagen eine Entflechtung vorzunehmen, so wie wir in der Fusionskontrolle sagen, jetzt zum Beispiel in dem Bayer-Monsanto-Fall, ja, im Prinzip könnt ihr euch zusammenschreiben, aber Bayer muss dann eben dies und dies und dies verkaufen und dann hat BASF sich gefreut und zahlreiche Teile von BASF kaufen können und man hat da im Grunde eine Art von Entflechtung. Also von daher finde ich das nicht so ungewöhnlich und das ist auch der Vorschlag, den ich am besten finde aus dem Paket.
Okay, also es ist ja auch kein Wunder, dass das Bundesverkehrsministerium hier schon frühzeitig auch auf den Plan getreten ist. Ja, Michael Theurer hat ja schon zuvor darauf hingewiesen, dass man doch mit dem Entflechtungsinstrument arbeiten könnte.
Das Ganze hat den Charme, dass man sagt, wir machen irgendwann mal einen Schnitt und dann können wir den Markt wieder sich selbst überlassen. Ja, und müssen das nicht dauernd kontrollieren. Während wir jetzt sagen, wir versuchen dauernd irgendwie Gewinne abzuschöpfen. Also erstmal die Berechnung ist unglaublich schwierig. Wo fängt der Übergewinn an? Also Shell hat vor ein paar Jahren noch Milliardenverlust gemacht. Also ist wenn die jetzt keinen Milliardenverlust mehr machen, ist das dann ein Übergewinn? Oder woran orientieren wir uns dann? Das sind so viele Fragen. Man muss das dann Jahr für Jahr prüfen und so weiter. Da ist mir so eine Entflechtung lieber. Das macht man dann einmal. Ja, dann hat man chirurgisch sauber gelöst und dann bleibt der Markt wieder sich selbst überlassen danach.
Ja, ich habe noch eine Rückfrage, Justus. Nämlich, du sagst, es ist ein schwerwiegender Eingriff in Verfügungsrechte, was es ja ist. Das heißt, es müssen entsprechend hohe Hürden da sein. Ja?
Genau.
Gibt es dabei einen Prüfstein, der essentiell ist?
Die sind kumulativ. Also damals waren es, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 10 oder 12 Prüfsteine. Und einer war zum Beispiel, dass das Bundeskartellamt vorher eine ausführliche Sektoruntersuchung vorgenommen haben muss und die Beweislast eigentlich trägt, also darzulegen hat, dass in diesem Sektor erhebliche Wettbewerbsdefizite bestehen, die nicht nur temporärer Natur sind. Das Zweite ist, man muss auch darlegen, dass es keine andere, mildere, geeignete Maßnahme gibt, um Wettbewerb in diesen Markt zu führen. Hab das gesagt in dieser Woche, zum Beispiel im innerdeutschen Luftverkehr leidet der Wettbewerb natürlich auch seit dem Ausscheiden von Air Berlin. Aber da kommt man auf eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen, die man ergreifen könnte, bevor man an eine Entflechtung von Lufthansa denken würde. Da kann man sagen, warum vergeben wir nicht die Start- und Landerechte an den Flughäfen in anderer Weise, als das bisher passiert? Ja, also da fallen dann schnell andere Dinge ein, wie man den Wettbewerb beflügeln kann. Dann würde man sagen, da ist eine Entflechtung dann sicherlich nicht mehr angemessen, solange man nicht andere Dinge ausprobiert. Es kam dann noch eine ganze Reihe anderer Kriterien hinzu und die Darlegungslast ist da auch erstmal, so war es zumindest vorgesehen bei den Kartellbehörden. Das halte ich auch für sinnvoll, dass die Kartellbehörden hier die Darlegungslast haben, weil umgekehrt für die, das geistert jetzt auch herum, die Idee, die finde ich weniger gut, dass man sagt, jetzt müssen jetzt die Unternehmen beweisen, dass Wettbewerb herrscht. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil erstens sollten sie nur ihre eigene Strategie kennen. Ja, wenn sie die der anderen auch alle kennen, dann ist das ein Kartell wahrscheinlich.
Ja, das geht gar nicht, ja.
Also sie haben ja gar nicht den Zugang zu den Daten und den Informationen, um zu belegen, was die anderen Unternehmen im selben Markt genau machen. Von daher können die das gar nicht belegen. Und die, sagen wir mal, die Unschuld zu beweisen, ist immer unglaublich schwer. Also von daher, das ist schon eine Aufgabe der Kartellbehörde, dann auch darzulegen, dass die Wettbewerbsdefizite also nicht nur temporär bestehen, sondern erheblicher Natur sind und dauerhafter Natur.
Ja, aber das kann ja jetzt nun wirklich nicht nach 3 Wochen entschieden werden. Das Ganze muss sich nach Ablauf der 3 Monate detailliert angeschaut werden und dann ließe sich immer noch mit Kartellrecht und Zerschlagung kommen, oder?
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Wir haben ja über den Tankrabatt-Steuersenkung geredet. Ja, das war aus meiner Sicht ein Schnellschuss, der nicht so richtig gut gelungen ist. Ich würde sagen, da sollte man jetzt nicht den nächsten Schnellschuss hinterher setzen. Ja, jetzt machen wir noch einen Schnellschuss im Kartellrecht hinterher. Ja, und wenn das auch nicht klappt, dann in noch irgendeinem Rechtsgebiet. Ja, also Gerhard Schröder ist zwar in Ungnade gefallen, ja, aber und zu Recht natürlich. Aber er hat mal gesagt, man muss auch mal eine Politik der ruhigen Hand verfolgen und mal nichts tun. Ja, und einfach mal aushalten. Und jetzt kommt ja die Sommerpause, vielleicht hält man das jetzt mal aus, dass man sagt, jetzt sammeln wir doch erstmal die Fakten ein und dann machen wir vernünftige Entscheidungen.
Ich würde jetzt gern mal von der ruhigen Hand zum kleinen Schritt übergehen. Stichwort EZB. Die erste Zinserhöhung ist angekündigt, 25 Basispunkte ab Juli. Währenddessen zieht in den USA die Fed noch weiter davon, weil trotz der bisherigen Zinserhöhung dort die Inflation noch weiter gestiegen ist. Also bei allem Verständnis, dass man für die besondere Situation der Eurozone haben kann, aber diese Anhebung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte kann doch nicht reichen, Herr Feld.
Bei aller Abwägung, die uns ja hier in diesem Podcast auszeichnen soll, bleibe ich dann trotzdem der Ansicht, dass es zu wenig ist. Wir haben ja eine Entwicklung bei den Inflationszahlen, die eine gewisse Dynamik zeigt. Wir sehen das auch in den Prognosen für die Inflationsentwicklung für dieses Jahr, die von Monat zu Monat, wer auch dann immer in diesem zeitlichen Ablauf auf den Plan tritt, nach oben korrigiert werden. Also während die Prognostiker im März, April noch von 6% Inflation für dieses Jahr, von gut 6% für dieses Jahr ausgegangen sind für Deutschland, bisschen mehr für die Eurozone, erwarten die Prognostiker jetzt schon über 7%. Und das im Jahresdurchschnitt gerechnet. Also selbst in der Hoffnung, dass es dann im zweiten Halbjahr etwas abflaut und nicht mehr ganz so schlimm sein würde, die steckt ja da schon mit drin, weil die Prognose für das nächste Jahr liegt eben nicht mehr bei 6-7%, sondern nur noch bei 4-5%. Was heißt nur noch? Das ist immer noch gewaltig. Ja. Also vor dem Hintergrund hat die EZB sowieso schon zu spät reagiert und sie hätte jetzt auch einen entschiedenen Schritt machen können und auch noch klarer ankündigen, was jetzt Anfang Juli passieren wird. Also erstens, einen gewaltigeren Schritt hätte bedeutet 50 Basispunkte, 0,5 Prozentpunkte und nicht nur 25. Und andererseits dann parallel dazu zu sagen, was passiert bei dem gesamten Gefüge der Leitzinsen. Also man hat ja auch die Möglichkeit, den negativen Einlagenzins für die Banken schon gleich auf Null zu setzen. Das ist auch ein größerer Schritt. Das wäre ein deutlicheres Signal gewesen an die Märkte. Wenn ich sage, bei aller Abwägung ist mir in der Diskussion natürlich schon bewusst, dass die Veränderung, die jetzt ansteht aufgrund einer Zinswende, für alle Beteiligten schwierig ist. Für alle Beteiligten heißt, es wird relativ lange dauern, bis diese Zinssenkung sich in einer Inflationsdämpfung niederschlägt, bis es soweit sein wird. Wir wissen immer noch nicht genau, wie die Zweitrundeneffekte über den Arbeitsmarkt sein werden. Das wird sich erst weisen müssen. Zweitens haben wir Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Wir haben jetzt schon gesehen seit letzter Woche, dass es Korrekturen an allen Märkten gibt. Also sowohl auf den Anleihemärkten, was klar ist. Also man muss ja sehen, Anleihenzinsen heißt immer, wenn die Zinsen niedrig sind, sind die Kurse der Anleihen hoch. Und wenn die Zinsen höher gehen, dann sinken die Kurse. Das heißt also, die Anleger, die in ihrem Portfolio mit entsprechenden Werten Anleihen bilanziert haben, versuchen jetzt noch diese Buchgewinne zu realisieren, um dann im nächsten Schritt erst wieder allmählich einzusteigen auf dem Anleihemarkt bei den dann höheren Renditen, die kommen. Das passiert auf dem Anleihemarkt. Beim Aktienmarkt ist das ähnlich. Beim Aktienmarkt kann man ja sagen, fundamental betrachtet ist der Kurswert einer Aktie oder der Wert eines Unternehmens der abgezinste Wert der zukünftigen Gewinne. Und wenn man die Gewinne gleich hält, also die Gewinnerwartung sich nicht ändert, dann heißt ja bei einem höheren Zins, dass auch mit einem höheren Zins abgezinst werden muss. Also muss in dieser Rechnung fundamental der Aktienkurs auch nach unten korrigiert werden. Also etwas Ähnliches. Und dann stellen wir auch fest, dass es in anderen Teilmärkten, also wenn wir beispielsweise an Kryptowährungen denken, bei Bitcoin eine entsprechende Reduktion gibt und Ähnliches. Also das heißt für die Finanzmarktteilnehmer, dass die typische Ausrichtung auf die klassische Korrelation zwischen Anleihe und Aktienmarkt zu bauen, dass das im Moment nicht funktioniert, weil die Korrekturen alle nach unten gehen. Dann haben wir die Notwendigkeit, bei den Staaten eine Reaktion zu sehen. Wenn die Spreads für Italien nach oben gehen, dann muss der italienische Staat reagieren. Dann muss man sehen, dass die Neuverschuldung eben nicht so stark nach oben geht. Das sind alles Dinge, die mit in den Blick zu nehmen sind. Es ist auch mit in den Blick zu nehmen, dass in den vergangenen 10 Jahren das Bankensystem gerade auch in Deutschland mit seinen 3 Säulen viel stärker auf das grundlegende Kerngeschäft des Bankensektors, der Banken gebaut haben, nämlich die sogenannte Fristentransformation, also Einlagen reinzunehmen, teilweise mit Negativverzinsung, weil auf am kurzen Ende eben Negativzinsen da waren, und dann zu irgendeinem positiven Nominalzins noch in der längeren Frist auszuleihen. Und jetzt sind diese Geschäfte in der längeren Frist getätigt worden. Also wenn man im Januar noch auf 20 Jahre, zumindest 10 Jahre fixiert, einen Zins, einen Hypothekarzins von knapp 1% realisieren konnte und das jetzt bei über 3% liegt, hat man natürlich das Problem, dass man die 1% finanziert hat. Und jetzt geht es am kurzen Ende hoch mit den Zinsen. Und das heißt, die Belastungen bei der Fristentransformation werden für die Banken, die da stark engagiert sind, auch stärker. Auch das ist ein Aspekt, den die EZB im Hinblick auf die Finanz- und Bankenstabilität mit in den Blick nehmen muss. Trotz allem, es ist zu wenig gewesen.
Lars, mich interessiert, was du denkst, sozusagen, es ist ja, man kann ja große Schritte mit langen Pausen machen oder kleine Schritte mit wenig Pausen. Sehen wir jetzt vielleicht ein vorsichtiges Vorgehen der EZB in dem Sinne, dass sie sagen, wir machen erstmal einen kleinen Schritt, aber vielleicht machen wir den nächsten kleinen Schritt schon schnell?
Ja, sie hat ja schon auch angekündigt, dass im September der nächste Schritt erfolgen wird, nach einer Evaluation dessen, was die ersten Schritte gebracht haben werden. Und hat da auch angedeutet, dass es ein größerer Schritt sein könnte, also 50 Basispunkte. Aber der weitere Verlauf für das Jahr ist immer noch nicht klar. Habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür, dass sie sich darauf nicht festlegen lassen wollen, in so einer Phase der Zinswende, und auch nochmal abwarten müssen, was die rezessiven Tendenzen in der Eurozone anbetrifft. Das spielt ja schließlich auch eine Rolle. Also obwohl Preisstabilität das übergeordnete Ziel über allen anderen ist für die EZB, das beschreibt ihr Mandat eindeutig, ist ja die Inflationsentwicklung nicht unabhängig davon, wie stark die Produktionslücke ist, also wo wir uns konjunkturell befinden, also muss sie ja auch die Wachstumszahlen mit berücksichtigen. Nur, wir sind bei über 8% Inflation im Euroraum. Wenn wir einzelne Länder betrachten, für Deutschland wird ja immer für den Mai die vorläufige Zahl von 7,9% berichtet. Und da fühlen sich manche schon gut, dass wir 0,2% unter dem Euro-Durchschnitt sind. Da muss man wissen, dass das unterschiedliche Maße sind. Das deutsche Maß unterscheidet sich vom europäischen Maß dadurch, dass in der deutschen Inflationsmessung auch die Mietentwicklung für selbstgenutztes Wohneigentum enthalten ist. Und das haben wir beim europäischen Maß, beim harmonisierten Verbraucherpreisindex nicht. Die EZB hat bei ihrem vorläufigen Bericht über die Inflationsentwicklung im Mai mit 8,1% im Durchschnitt der Eurozone für Deutschland 8,7% berichtet. Also nochmal deutlich höher. Und bei der Dynamik, wenn man in Deutschland auf 10% zuläuft, dann hat die EZB ein großes Problem. Also sie muss schon dafür sorgen, dass sie jetzt mit dezidierten Schritten gegen die Inflation vorgeht.
Das Grundproblem ist ja eigentlich, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot, mal so simpel gesprochen. Und das Angebot aus unterschiedlichen, auch geopolitischen Gründen nicht ausgebaut werden kann. Also wir haben jetzt den Krieg in der Ukraine, wir haben immer noch die Probleme in Asien. Die kann die Europäische Zentralbank nun nicht lösen. Das Einzige, was sie machen kann, ist, dass sie die Nachfrage dämpft, letztendlich im Euroraum. Das wird vermutlich sehr schwer werden. Es sei denn sozusagen die man nimmt doch ganz erheblichen Einfluss auf die Erwartungsbildung der Menschen vermutlich. Vielleicht sehen wir wirklich den großen Schritt in nicht so allzu ferner Zukunft.
Ja, also auch nochmal Verständnis für die EZB, dass sie vor der Sommerpause auch etwas mehr Sorge hat, ja, weil in der Sommerpause will man jetzt nicht unbedingt mit irgendwelchen Feuerwehreinsätzen konfrontiert sein. Ne? Und man muss schon auch anerkennen, dass wir insgesamt in den großen Märkten der Nordhalbkugel dieser Welt eher eine Konjunktureintrübung jetzt schon sehen, höhere Rezessionswahrscheinlichkeiten in den USA und in Europa, auch eine klare Dämpfung der Wachstumsentwicklung in China. Das heißt also auch für Asien wird es eher ein sehr gedämpftes Jahr werden, wenn China Glück hat, nur eine Stagnation. Man muss auch klar sagen, dass wir auf der Nachfrageseite die EZB-Maßnahmen erst langsam sehen werden. Also die Auswirkungen der Zinserhöhung erst langsam sehen werden und dass es auch darauf ankommt, was die staatliche Finanzpolitik macht. Also das lässt sich von staatlicher Seite ja noch relativ gut beeinflussen. Wenn sie die Nachfrage hochhält mit ihren Maßnahmen, mit welchen auch immer, Kompensationsmaßnahmen für die hohen Inflationsraten oder ähnliches, ist das halt hochproblematisch. Und noch vielleicht eine letzte Bemerkung. Es macht ja nicht so richtig viel Sinn, einfach nur immer unterschiedliche Preise abzuzählen, ja, also so einen mikroökonomischen Ansatz zu haben und zu meinen, damit könne man schon die Inflationsentwicklung vorhersagen. Ich würde natürlich den Mikroansatz betrachten, aber dann immer auch die Makroökonomik dazu nehmen und zu fragen, was macht die Geldpolitik und was macht das Bankensystem, ja? Aber trotzdem sieht man am aktuellen Rand bei bestimmten Rohstoffpreisen und Preisen für Vorprodukte, etwa für den Bau, dass Preise auch wieder nach unten korrigiert werden. Also auch deutliche Preissenkungen, etwa bei Stahl oder bei Holz, lässt sich im Moment feststellen. Das macht es natürlich auch für die EZB nicht so leicht, weil sie genauso auch alle einzelnen Preise in den Blick nimmt. Ja? Also um das ganze Umfeld mal so ein bisschen abzugreifen, ich bleibe trotzdem bei meiner Einschätzung. Ich hätte jetzt im ersten Schritt mehr gemacht und ich hätte auch die Märkte noch ein bisschen stärker darauf vorbereitet, mit welchen Instrumenten man die Zinserhöhung jetzt als erstes korrigiert. Da wäre schon wichtig, dass vor allen Dingen der negative Einlagenzins für die Banken als allererstes kassiert wird.
Ja, also verhaltensökonomisch würde man sagen, da ist wahrscheinlich der Status Quo Bias vorhanden, nachdem man so lange gesagt hat, dass das eigentlich kein richtiges Problem darzustellen scheint. Und doch das auch relativ offensiv, finde ich, vertreten hat, kann man jetzt vielleicht nicht ganz abrücken von dieser Position.
Ja, was natürlich wichtig ist, ist der Punkt, du hast ihn abstrakt angesprochen, ich habe ihn direkt mit der Finanzpolitik angesprochen. Es geht schon auch darum, die Nachfrage jetzt nicht einfach weiter anzuheben, egal durch welche Maßnahmen. Und dann ist es, da ist die Finanzpolitik gefragt. Also es kann nicht so sein, dass wir im nächsten Jahr mit dem gleichen Expansionsgrad daherkommen wie jetzt im laufenden Jahr. Da muss eine klare Korrektur erfolgen und im Grunde schreibt uns die Rückkehr zur Regelgrenze der Schuldenbremse genau diese Korrektur auch vor. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie die Forderungen aus den Ressorts im Bund sind und das, was als Rahmen zur Verfügung steht, mit 100 Milliarden überzeichnet sein sollte, wenn sich das tatsächlich einstellt, haben wir natürlich ein gewisses Problem. Das kann nicht sein. Also da müssen sich die Ressorts auch etwas bescheiden.
Haben wir dann ein Problem oder ein neues Sondervermögen?
Nein, ein weiteres Sondervermögen wird es jetzt so schnell nicht geben. Also es geht eher darum, die Sondervermögen, die es gibt, alle zu überprüfen und zu kassieren.
Also du meinst, der Vermögensaufbau hat ein Ende. Ja.
Du weißt ganz genau, dass man so lange Vermögen hat, wie man Kredit hat.
Ja, ich weiß. Kredit ist geschenktes Vertrauen und Vertrauen kannst du nie genug haben.
Und Vertrauen ist die Grundlage für alles Vermögen, was man anhäufen kann.
Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Sie müssen beim nächsten Mal detaillierter mit uns auf den Haushalt 2023 schauen, auch wenn es wehtut.
Ja, mal sehen, wie es dann aussieht. Also es wird jetzt mehrere Runden geben. Es kann ja nicht sein, dass diese Überzeichnung des Rahmens schon das letzte Wort ist. Natürlich nicht, sondern es wird jetzt darum gehen, mit den einzelnen Ressorts klarzumachen, welche Projekte sie realisieren können, welche nicht. Das muss eine Prioritätensetzung geben. Und na klar, da läuft wieder eine ähnliche Politik. Es ist so, dass der Finanzminister bei den Koalitionsverhandlungen in den Koalitionsvertrag hat schreiben lassen, dass die Schuldenbremse nicht zur Disposition steht und dass es keine Steuererhöhungen gibt. Und die Ressorts sagen jetzt auch, wir brauchen so und so viel mehr Ausgaben. Und damit wollen sie genau diese beiden Zielsetzungen, die ja für die nächste Bundestagswahl, für den Bundesfinanzminister wichtig sind, die versuchen sie auf diese Art und Weise zu torpedieren. Also da muss es natürlich darum gehen, auch standzuhalten.
Aber wenn die Schuldenbremse wirklich nicht zur Disposition steht, dann steht vielleicht die Ampelkoalition zur Disposition. oder um den Kreis zu schließen, wäre so eine Mutmaßung auch schon wieder Hysterie.
Ja, ach, ich weiß nicht, ob man Hysterie an der Stelle sagen muss, aber ich weiß ja schon auch, dass in den Medien immer die Fantasie wichtig ist, dass vielleicht irgendwas besonders Schlimmes passiert. Ich sehe weder bei dem Koalitionspartner SPD noch bei dem Koalitionspartner FDP ein wirkliches Interesse daran, Neuwahlen so schnell wieder zu haben. Die einzigen, die im Moment nach den Umfragen Neuwahlen gut finden könnten, sind die Grünen und die CDU, aber nicht die SPD und die FDP. Und das wird dann schon auch dafür sorgen, dass gerade bei den Sozialdemokraten in den Ressorts auch eine gewisse Disziplinierungswirkung entsteht.
Na gut, ich lasse das so stehen für heute, aber wir knüpfen dran an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Dank natürlich auch an Sie beide, Herr Feld, Herr Haukapp. Wir hören uns.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag, eine erfolgreiche Woche und hoffen, Sie hatten den ein oder anderen Erkenntnisgewinn mit unserem Podcast. Bleiben Sie uns gewogen, bis in 14 Tagen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir haben jetzt heute nicht mit diesen schweren Themen Ihnen die Stimmung im ausgehenden Wochenende und für die anstehende Woche zu sehr gedrückt. Und ich hoffe auch, dass Sie nicht eine Auflösung brauchen in leichtere Themen, wie wir sie sonst bieten, wie beispielsweise den Fußball oder so. Also von daher habe ich schon auch die Hoffnung, dass wir Ihnen ein bisschen helfen bei Ihren eigenen Entscheidungen und Dispositionen, die Sie treffen müssen. Alles Gute, eine schöne Woche, einen schönen Sonntag.
Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.